HR Info. Wissenswert.
Mit Stefan Hübner. Noch bis Mitte August finden in vielen Orten Hessens Feiern zum Christopher Street Day statt. Der Christopher Street Day erinnert an gewalttätige Konflikte zwischen Polizeibeamten, Drag Queens, Homo- und Transsexuellen in New York. Was dort im Sommer 1969, vor 50 Jahren, passierte, ging unter dem Namen Stonewall in die Geschichtsbücher ein. Stonewall markiert eine Zeitenwende im Gleichberechtigungskampf der LGBT-Community, also der Gemeinschaft der Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender, letztlich aller Menschen, die nicht der Heteronormativität entsprechen. Stonewall. Dieser Name bezieht sich auf die New Yorker Bar Stonewall Inn. Sie war der Ausgangspunkt der Geschehnisse. In den 60er Jahren kam es in den USA regelmäßig zu gewalttätigen Razzien in Kneipen mit trans- und homosexuellem Zielpublikum. Identitäten der Lokalbesucher wurden festgestellt und bisweilen öffentlich gemacht. Es kam zu Verhaftungen und Anklagen, der Grund anstößiges Verhalten. In diese Zeit fiel die Nacht vom 27. auf den 28. Juni 1969. Damals wehrten sich vor allem Drag Queens, transsexuelle Latinas und Schwarze gegen die Kontrollen. Das war der Ausschlag für tagelange Straßenschlachten.
Es ist eine Nacht des Aufruhrs. Steine und Flaschen fliegen, Polizeiwagen werden attackiert.
We started throwing rocks and bottles and shaking police cars.
Die Krawalle rund um die Bar Stonewall Inn an New Yorks Christopher Street sind ein Wendepunkt, der Beginn von etwas Neuem.
Im Rückblick denken die Leute, Stonewall hätte alle Probleme geändert, die Schwule hatten. Tatsächlich aber ging es darum, dass die schwule Community nun glaubte, sich wehren zu können. Und das war das Entscheidende.
That was the significant piece.
Lee Sevy arbeitet auch mit 77 Jahren noch als Gestalttherapeutin und unterstützt weiterhin das von ihr mitgegründete Identity House, das Haus der Identität. Seit 1971 ist das eine Beratungseinrichtung, die Menschen beim Coming Out hilft. Lee Sevy hat zwar selbst nie eine Razzia erlebt, aber genug entsetzliche Geschichten darüber gehört.
You know, just before Stonewall, I was in a bar.
Kurz vor Stonewall war ich in einer Bar, die hieß The Duchess. Und in einer Nachbarbar, es könnte sogar das Stonewall gewesen sein oder The Monster, da ist ein junger Mann aus Argentinien wegen einer Razzia aus dem Fenster der ersten Etage gesprungen. Er wurde von einem Zaun aufgespießt und starb. Solche Geschichten sind damals ständig passiert.
Die Stonewall-Krawalle von 1969 fallen in eine Zeit, in der sogenannte Public Service Announcements im Fernsehen warnen, der nette Nachbar von nebenan, er mag zwar normal wirken, doch tatsächlich ist er krank, unsichtbar, aber ansteckend, homosexuell.
Ralph was sick, a sickness that was not visible like smallpox, but no less dangerous and contagious, a sickness of the mind. You see, Ralph was a homosexual.
Tree Sequoia kümmert sich auch heute noch um die Gäste im Stonewall Inn. Dabei ist der Barkeeper inzwischen 80 Jahre alt und tourt durch die ganze Welt, um die Geschichte und die Geschichten von damals zu erzählen.
1969 hatten wir nichts, absolut nichts. Wenn jemand dich nicht mochte und deinen Chef anrief, konntest du gefeuert werden. Konntest deine Wohnung verlieren, deine Eltern würden dich hinauswerfen. Seitdem ist so viel passiert. Schwule Ehen, Gleichberechtigung. Die Veränderungen sind verblüffend, denn nach der Rebellion von 1969 dachten wir noch, das war's jetzt.
Wenn Tree Sequoia dieser Tage den kleinen Park vor dem Stonewall Inn durchquert und zur Arbeit geht, dann läuft er über das Gelände eines amerikanischen Nationaldenkmals. Noch Barack Obama hatte den Ort zum National Monument erklärt, dem ersten für die Rechte von Schwulen und Lesben. Der damalige US-Präsident sandte eine Videobotschaft.
So this week I'm designating the Stonewall National Monument as the newest addition to America's National Park System. Stonewall will be our first national monument to tell the story of the struggle for LGBT rights.
Die Zeiten haben sich geändert. Auf einen Obama ist ein Trump gefolgt. Der hat im April durchgesetzt, dass Transgender-Menschen nicht mehr im Militär dienen dürfen. Sein Außenministerium hat zuletzt verfügt, dass im sogenannten Pride-Monat, den Wochen rund um das Stonewall-Jubiläum, US-Botschaften nicht die Regenbogenflagge hissen dürfen. Susan Goldberg ist Juraprofessorin an der Columbia-Universität und eine engagierte Vorkämpferin für die LGBTQ-Bewegung.
Fortunately, the Die Stimme der Exekutive ist nicht die einzige, die unsere nationalen Werte vertritt. Zugleich ist es zweifellos richtig zu sagen, dass unsere Stimme nicht mehr so laut ist. Die US-Regierung spricht nicht mehr wie zu Obama-Zeiten über die kritische Bedeutung von LGBT-Rechten im Zusammenhang mit Menschenrechten.
Die US-Regierung spricht nicht mehr so viel darüber, sehr wohl aber das demokratisch regierte New York. Die Weltstadt feiert 50 Jahre Stonewall. Kurz zuvor gibt es dann noch eine Überraschung. Eigentlich soll es bei der Pressekonferenz des New Yorker Polizeichefs nur um Sicherheitsmaßnahmen gehen. Doch dabei belässt Polizeichef James O'Neill es dann nicht.
Ich bin sicher kein Experte dafür, was damals passiert ist. Aber eines weiß ich. Was passiert ist, hätte nicht passieren dürfen. Was die New Yorker Polizei, die NYPD, damals getan hat, war falsch. Schlicht und einfach. Die Maßnahmen und die Gesetze waren diskriminierend und unterdrückend. Dafür entschuldige ich mich.
Ein historischer Rückblick aus New York von Kai Clement. Obwohl der Stonewall-Aufstand nach einigen Tagen Anfang Juli verebbte, wurde er zum Startpunkt eines Wandels hin zu einem freien, selbstbestimmten Leben für alle. Toleranz statt Kriminalisierung, unter diesem Leitgedanken hält die Strahlkraft von Stonewall bis heute an. Axel Hochrein ist Vorstandsmitglied des Lesben- und Schwulenverbands in Deutschland, des LSVD, und ich begrüße ihn hier im Studio. Herr Hochrein, es klang eben schon an, was das für eine Zeit war, in der sich der Stonewall-Aufstand ereignete. Welche konkrete Auswirkungen hatten die Geschehnisse in den USA und auch darüber hinaus?
Also man darf sich die Auswirkungen nicht so vorstellen, wie das heute ist. Da wird über Facebook, über Twitter sofort die Message rausgegeben. Die Auswirkungen sozusagen über die USA hinaus, die hat so in einem halben, dreiviertel Jahr Verzögerung erst stattgefunden, was auch damit zu tun hat, dass in vielen Ländern das Thema, dass da Homosexuelle sich gegen ihre Unterdrückung gewehrt haben, auch pressetechnisch und medial eher totgeschwiegen wurde.
Wenn man sich die Folgen von Stonewall betrachtet, was dort eben auch an Bewegungen entstand, unter anderem wurde ja eine Gay Liberation Front gegründet in den USA, da merkt man aber auch, dass es bestimmte Personen gab, die in der Folge von diesen aktivistischen Aktivitäten ausgeschlossen wurden. Es gab Transpersonen, es gab farbige Personen, die plötzlich keine Rolle mehr spielen durften, offiziell, weil man sich bessere Chancen für ein Antidiskriminierungsgesetz in den USA da verhoffte. Bemisst sich die Queer-Community intern nach unterschiedlichen Maßstäben?
Zur damaligen Zeit war das natürlich eine, im Rückblick betrachtet, eine ganz furchtbare Seite, denn gerade Transpersonen waren bei diesen Schlachten in der Christopher Street dabei, es waren farbige Menschen dabei und man hat sich dann doch schon nach dem Motto, der schwule, weiße Mann bestimmt nun den Fortgang und aus politischem Kalkül will man sich dann nicht noch die damals auch in den USA herrschende Rassentrennung auch noch mit ans Bein binden. Und diese Tendenzen ziehen sich durch die Geschichte der Community immer durch. Wir haben es jetzt gerade in Deutschland wieder, dass wir sagen, wir brauchen mehr Sichtbarkeit für unsere lesbischen Freundinnen. Wir haben jahrelang uns überhaupt nicht richtig um die Probleme von Intersexuellen gekümmert. Da haben wir auch als Community zu lernen, dass Solidarität nicht nur für einen selbst gilt, sondern Solidarität in der ganzen Community sein sollte.
Das heißt also, es geht jetzt auch darum, die anderen Gruppen sexueller Identität zu ermutigen, nach vorne zu treten und eben für ihre Rechte einzustehen.
Ja, nicht nur nach vorne zu treten, sondern dass wir als schwul-lesbische Community jetzt solidarisch für deren Rechte einstehen, denn es betrifft die ganze Regenbogenvielfalt, die hier gleichgestellt und rechtlich gleich behandelt werden muss. Und das ist ein Auftrag für die Zukunft.
Was diese Regenbogenvielfalt betrifft, da hat man ja ohnehin den Eindruck, dass in den letzten Jahren, vielleicht auch im letzten Jahrzehnt, sehr viel mehr Wert noch darauf gelegt worden ist, diese Vielfalt sichtbar werden zu lassen. Ist das ein Trend?
Also die Community war immer vielfältig. Und wenn wir dann ganz zurückgehen, dann sprechen wir auch davon, dass wir eben von dieser binären Geschlechterrolle männlich-weiblich weggehen. Sexuelle Identität ist etwas Persönliches, Individuelles. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie ein Mensch da für sich entscheidet, ob er schwul ist, ob er lesbisch ist. Und deshalb ist diese Vielfalt eigentlich urgegeben in der Community.
Wenn es um die Einbindung von sexuellen Identitäten in den Alltag geht, dann spielt ja auch der Arbeitsmarkt oft eine ganz entscheidende Rolle. Wie sieht es dort aus? Man hört immer wieder, der Arbeitsmarkt tut sich sehr schwer. Man muss sich heute trotz aller Fortschritte immer noch Gedanken machen um Chancenverlust, Diskriminierung, um Karriereknicks, wenn man ja ein Coming-out am Arbeitsplatz hatte. Ist die Lage tatsächlich gerade in Deutschland noch so prekär im Moment?
Ja, das beweisen auch Studien, die wir haben aus 2018, also relativ neu, dass sich 50% der schwulen, Lesben und Transmenschen eigentlich an ihrem Arbeitsplatz nicht outen wollen, weil sie Diskriminierung befürchten in vielfältiger Art, dass sie dann in gewisse Rollenklischees eingeordnet werden und somit eigentlich nicht ihre tatsächliche freie Lebensentfaltung haben. Es gibt viele große Firmen, Gott sei Dank, die Diversity in ihrem Unternehmen jetzt nicht nur als die Gleichstellung von Mann-Frau, sondern auch als die Gleichstellung von Hetero- und Homosexuellen im Betrieb betrifft. Das ist ganz wichtig, denn derjenige, der immer mit einer Sperre im Kopf herumläuft und sagt, da darf ich jetzt nicht drüber reden, das führt dazu, dass auch die gesamte Leistungsfähigkeit des Menschen natürlich nicht so ist, wie wenn er als freier Mensch sich da überhaupt gar keine Gedanken machen muss.
Ist denn das Installieren von Diversity-Beauftragten der einzige Weg, um hier zu mehr Gleichmäßigkeit zu führen? Oder gibt es noch andere vielversprechende, positiv auffallende Ansätze?
Also es fängt natürlich mit einer Bildung in der Kindheit, Jugend an. Schwule Sau ist leider auf den Schulhöfen immer noch das meistgebrauchte Schimpfwort. Das heißt, wir müssen auch das Lehrpersonal sensibilisieren, hier vorzugehen und hier offen in die Gesellschaft hineinzuwirken. Dann ein zweiter Thema ist natürlich das Vorkommen in den Medien, im Fernsehen, in Serien und so weiter, dass wir hier also dieses Thema überall nicht prominent, aber ganz normal und selbstverständlich einbauen und damit diesen Prozess der gesellschaftlichen Normalität und Akzeptanz weiterbringen.
Axel Hochrein, Vorstandsmitglied des Lesben- und Schwulenverbands in Deutschland, des LSVD. Vielen Dank bis hierher. Gleich setzen wir unser Gespräch fort.
HR Info. Wissenswert.
Es gibt die Hypothese, dass Stonewall bis heute nachwirkt, liegt auch daran, dass ein Mythos den Aufstand umgibt. Für diesen Mythos mitverantwortlich sei maßgeblich der Christopher Street Day, auch Gay Pride genannt, Stonewall Day oder in Deutschland kurz CSD. Alljährlich und in vielen Ländern der Erde erinnert der CSD ebenso politisch wie farbenfroh an Stonewall. Und in New York selbst wurde Stonewall bereits zum ersten Jahrestag gedacht. 1970 organisierte die Gay Liberation Front einen Gedenkmarsch am letzten Samstag im Juni. Zwischen 5.000 und 10.000 Menschen nahmen an ihm teil. Die ersten CSDs in Deutschland fanden 1979 statt. Der größte CSD Hessens ist der in Frankfurt am Main. Ein Verein mit rund 40 aktiven, ehrenamtlichen Mitgliedern bereitet ihn vor. Treffpunkt für sie sind die Räume der Frankfurter AIDS-Hilfe. Ein CSD bedeutet mindestens 6 Monate intensive Arbeit. 150.000 bis 170.000 Euro werden jährlich investiert. Es gibt ein großes Straßenfest, Informationsstände zu allen Aspekten des LGBT-Lebens und die große Demonstration gegen Diskriminierung und Ausgrenzung. Sie leitet Stefan Peetz.
Der Demozug startet um 12 Uhr direkt am Römer, führt durch die Innenstadt und endet im Bereich der Kleinmarkthalle. Ich habe jetzt Zahlen aktuell. Zum letzten Jahr hatten wir 64 Anmeldungen. Wir haben dieses Jahr bis jetzt 85. Also der Zuspruch dieses Jahr ist enorm. Und davon haben wir auch eine immense große Anzahl an Fußgruppen von Trans, Lesben, Inter, Schwulen. Das ist die AIDS-Hilfe mit einer großen Fußgruppe. Es sind die ganzen großen Firmen, Netzwerken für Schwulen, Lesben, Trans und Inter dabei. Es sind viele Fahrzeuge mit Musikbeschallung dabei. Also auch da wird alles an queeren Leuten abgebildet.
Der CSD soll öffentlich zeigen, Schwule, Lesben und Transgender sind stolz auf sich selbst, auf ihre geschlechtliche Identität und auf ihren Lebensstil. Den Frankfurter CSD gibt es in seiner heutigen Form seit 1992, obwohl auch seine Wurzeln bis ins Jahr 1979 zurückreichen. Im Vergleich zu heute war der Frankfurter CSD 1992 bodenständiger und handgemachter. Die Musik schepperte aus einem Kassettenrekorder, der Nudelsalat wurde in einer Babybadewanne serviert, trotzdem kamen rund 1.000 Gäste. Und es gibt noch weitere Veränderungen seitdem, beobachtet CSD-Vereinsmitglied Kirsten Sechel.
Ich denke, die größte Veränderung ist, dass wir aus einer Nische rausgekommen sind. Der erste CSD war ein Straßenfest in der Klingerstraße. Und nachdem immer mehr Menschen gekommen sind und die Straße sozusagen aus allen Nähten geplatzt ist, sind wir erst um die Ecke gegangen und dann kam der große Sprung auf die Konstablerwache. Und das, denke ich, ist auch was ganz Wichtiges gewesen in puncto Sichtbarkeit. Und das hat sich auf jeden Fall im Vergleich zu den Anfängen massiv verändert, diese Sichtbarkeit.
Die Konstablerwache ist im Herzen Frankfurts im Osten der Einkaufsstraße Zeil. Dort gibt es beim CSD Bühnen, Verpflegungs- und Informationsstände. Dort wird die Veranstaltung über den Demonstrationszug hinweg sichtbar. Auch die Unterstützung durch die Stadt Frankfurt hat in den letzten Jahren zugenommen, sehr zur Freude des Vereins. Und über allem steht in jedem Jahr ein Motto mit aktuellem Bezug. Dieses Thema wird unter verschiedenen Aspekten aufbereitet und zieht sich wie ein roter Faden durch die CSD-Tage. Das erzählt Mitorganisator Benjamin Gunkel. Er erinnert sich an
das laut besungene Eckstein, Eckstein, musst du noch versteckt sein. Das war die Anspielung darauf, dass zwar das Leben in Großstädten angenehm sein kann, aber auf kleineren Dörfern oder auf Landstrichen, die abseits der Großstadt sind, es doch noch Unterschiede gibt. Wir hatten vor etlichen Jahren das Polen-Projekt. Da haben wir schullesbische Community aus Polen nach Frankfurt geholt.
Und im Jahr 2019 lautet das Motto passend zum Anlass 50 Jahre Stonewall, wir sind Bewegung. 50 Jahre Stonewall Aufstand und die Folgen. Das Thema heute in HR Info wissenswert mit Axel Hochrein vom Lesben- und Schwulenverband in Deutschland, dem LSVD, als Studiogast. Herr Hochrein, bislang lag der Fokus unseres Gesprächs auf den USA, auf Deutschland. Wie aber sieht die Lage für LGBT-Menschen im Rest der Welt aus? Das Sultanat Brunei zum Beispiel, das hat ja unlängst die Todesstrafe für Homosexualität eingeführt. Ist das ein Zeichen dafür, dass die Toleranz trotz aller Bemühungen weltweit eher wieder rückläufig ist?
Wir haben einerseits eine positive Entwicklung, dass in vielen Staaten der Welt Gott sei Dank eine Strafgesetzgebung abgeschafft wird, dass gleichgeschlechtliche Eheschließungen möglich sind. Aber wir haben auf der anderen Seite religiösen Fanatismus. Und deshalb hat der Sultan von Brunei dann gesagt, die Gesetzgebung wird sich in seinem Land jetzt wieder auf die Scharia, also die religiöse Gesetzgebung, beziehen. Und da ist tatsächlich die Todesstrafe für Homosexualität festgeschrieben. Also es gibt 10 Regionen, 7 Länder auf der Welt, wo tatsächlich Homosexuelle noch mit der Todesstrafe bedroht sind. In 70 Ländern der Welt ist Homosexualität immer noch eine Straftat.
Ein anderes Land, was ja in letzter Zeit Negativschlagzeilen machte, war Tansania gewesen. Dort hatte der Gouverneur der größten tansanischen Stadt in Dar es Salaam, der hatte die Bevölkerung vor einiger Zeit aufgerufen, Homosexuelle bewusst zu denunzieren. Später sollten sie dort auch verhaftet werden. Wie ist denn die Lage dort in Afrika aktuell und was sind vor allem dort die Hintergründe dafür, dass zu solchen ja radikalen Maßnahmen gegenüber Menschen mit einer anderen geschlechtlichen Orientierung aufgerufen wird?
Afrika als Ganzes ist ein sehr schwieriger Kontinent, der eigentlich nur an der Südspitze, nämlich mit Südafrika, wenigstens einen verfassungsmäßigen Schutz für Homosexuelle bietet. Der Hintergrund, den wir wahrnehmen, wenn solche Ankündigungen kommen, ist ein ganz einfacher. Wenn in einem Land Probleme auftreten, dann sucht man sich eine Minderheit aus, die dann sozusagen plakativ als Feind des Volkes dargestellt wird und damit solche Verfolgungen stattfinden und solche Äußerungen kommen. Das erleben wir immer wieder in Ländern, wo es sozusagen innenpolitisch knistert, dass dann die Regierung meint, sie muss zu diesem Kniff greifen, dass man eine Minderheit, und da eignen sich natürlich Homosexuelle besonders dazu, an den Pranger gestellt werden und man hier Regierungsstärke zeigen will, indem man sagt, so, Homosexualität ist sowieso etwas Unafrikanisches, ein westlicher Import, wird dann immer gesagt, und den wollen wir jetzt mit aller Härte bekämpfen.
Welchen Einfluss hat bei solchen Geschehnissen die Religion?
Die Religion spielt natürlich eine ganz entscheidende Rolle, denn gerade in Afrika haben wir also große Unterstützung der amerikanischen evangelikalen Kirche, aber auch eine ziemlich radikalisierte katholische Amtskirche. Wir hören immer wieder, dass katholische Bischöfe, die also eigentlich Rom unterstehen, zum Mord, zum Verbrennen der Homosexuellen das als schlimmste Sünde betreffen, und die Gelder, die die evangelikale amerikanische Kirche hier zur Verfügung stellt, sind also ganz enorm. Nach dem Motto, in Westeuropa haben wir unseren Kampf verloren, jetzt konzentrieren wir uns, die Mauern hochzuhalten in Afrika.
Gibt es denn auch Länder, die im Umgang mit den sexuellen Minderheiten besonders klug vorgehen?
Wenn wir uns vorstellen, dass 2007 in ganz Südamerika Nicaragua das letzte Land war, das die Strafgesetzgebung gegenüber Homosexuellen abgeschafft hat, und wir heute diesen Kontinent anschauen und sehen, dass in vielen Ländern in Südamerika sogar gleichgeschlechtliche Ehen möglich sind, dann ist das natürlich eine sehr ermutigende Lösung. Und wenn wir dann sehen, dass in Brasilien, das lange Zeit wirklich da ein Vorreiterstaat war, nun durch einen rechtspopulistischen Präsidenten versucht wird, das Rad zurückzudrehen, und das dortige Verfassungsgericht sagt, halt, hier sind die Grenzen, das sind Menschenrechte und Menschenwürde betroffen, hier darfst du nicht eingreifen, dann sind das eigentlich beruhigende Entwicklungen.
Sie haben innerhalb des Lesben- und Schwulenverbands Deutschland eine Stiftung gegründet, deren Vorsitzender Sie auch sind, Axel Hochrein. Das ist die Hirschfeld-Eddy-Stiftung für die Menschenrechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender. Wie bringen Sie sich mit dieser Stiftung an dieser Stelle ein?
Also Hintergrund dieser Gründungsidee einer Stiftung war, dass wir solidarisch sein müssen. Und zwar solidarisch mit den Aktivistinnen und Aktivisten in den Ländern, wo wir den Befreiungsgrad, den Emanzipationsgrad noch nicht so weit haben, wie wir ihn in Deutschland oder in vielen Ländern Westeuropas haben. Und wir versuchen vor Ort Projekte zu schaffen, um die Community zu stärken, zu schulen, also einmal vor Ort das tätig werden, indem wir hier Projekte fördern, aber auf der anderen Seite, wir laden Aktivistinnen und Aktivisten aus der ganzen Welt nach Deutschland ein, wo sie sozusagen ohne Bedrohung sich auch zusammensetzen können, hier mit Politikern zusammenkommen können und natürlich dann auch unsere Außenpolitiker immer wieder daran erinnern, dass die Menschenrechtsarbeit der Bundesregierung natürlich dieses Thema immer mit im Blick haben muss und regelmäßig in den entsprechenden Staaten dann auch tätig werden muss und vorsprechen muss. Also das ist nicht einfach, aber es ist auf jeden Fall eine Aufgabe, die gemacht werden muss.
Und letzten Endes ist es auch eine Aufgabe, hier in Deutschland weiter den Schraubschlüssel zu betätigen und an der Lage weiter zu arbeiten. Wir haben ja im Moment ganz interessante Vorstöße, wie zum Beispiel den von Bundesgesundheitsminister Spahn, der sich gegen Zwangsheilungen sehr vehement einsetzt. Wäre es denn auch bei uns hier in Deutschland an der Zeit, dass man nochmal so richtig Gas gibt und vielleicht mal eine Umkrempelung in die Wege bringt?
Ja, wir brauchen eine zweite Revolutionswelle. Das betrifft die Kreise, die sozusagen neben Schwulen und Lesben eben auch zur sexuellen Identitätsbefreiung dazugehören müssen, Transsexuelle, Intersexuelle. Da wurde angesprochen, das Gesetz zum strafbewehrten Verbot von Konversionstherapien. Das ist seit 1994 sogar von der Weltgesundheitsorganisation festgestellt worden. Homosexualität ist keine Krankheit. Sie muss nicht geheilt werden und sie ist schon gar nicht therapierbar. Also, wer hier sein pseudomedizinisches Wissen an Menschen ausprobiert, der begeht Körperverletzung und das muss strafbewehrt verboten werden in Deutschland. Das ist ein richtiger Vorschlag. Aber wir brauchen auch, gerade weil wir in Deutschland eine rechtspopulistische und rechtsextreme Entwicklung ja auch haben, wir brauchen eine Gegenrevolution gegen diese reaktionäre Politik, die abzielt darauf, Lesben und Schwule und Transmenschen wieder dahin zurück zu verfrachten, wo sie früher waren, in die Unsichtbarkeit, in den Schrank. Und deshalb ist es wichtig, dass die CSDs auch wieder politischer werden, dass darauf hingewiesen wird, es ist bei uns in Deutschland noch lange und in Europa noch lange nicht alles erreicht und in vielen Teilen der Welt ist es noch ganz düster und ganz schlimm. Und deshalb ist das keine schlechte Ausgangslage zu sagen, 50 Jahre Stonewall, wir machen mal wieder sozusagen eine Reaktivierung, auch etwas aggressiver, diese Themen der Menschenrechte voranzutreiben.
Das war HR Info Wissenswert zum 50. Jahrestag des Stonewall-Aufstands in New York. Sie können diese Sendung noch einmal nachhören. Sie finden sie ab sofort als Podcast unter hrinforadio.de, ebenso wie zahlreiche weitere Wissenswertfolgen auch. Außerdem ist sie in der ARD-Audiothek-App fürs Handy zu finden. Mein Name ist Stefan Hübner.